Mich? Ja, okay. Das Evangelium kam von den Juden und nach biblischer Sicht der Dinge geht es auch wieder an die Juden zurück. Ich habe hier mal eine Übersicht. Ganz links sieht man etwa am Anfang gab es ja nur das Judentum. Das Christentum wächst aus dem Judentum heraus. Nichtjuden kommen zur Gemeinde Jesu dazu, etwa im Jahr 50, also apostolische Zeit. Als der Tempel im Jahr 70 zerstört wird, ist schon der größere Teil der Gemeinde Christi sozusagen nicht jüdisch. Und dann etwa vom 4. Jahrhundert bis in unsere Zeit ist Israel, sind Judentum und Christentum getrennt. Und das wird auch besonders deutlich, dass im 4. Jahrhundert die Christen sich auch von den jüdischen Feiertagen knallhart trennen. Auch die Festsetzung des Ostertermins zum Beispiel, die man immer von den Juden, der Paschatermin, mit übernommen hatte. Man trennt sich davon und führt neue Feiertage ein. Unser Weihnachtsfest zum Beispiel, ja, 25. Dezember, ist eigentlich der Feiertag der heidnischen Gottheit Sol Invictus. Das war die Gottheit, die Kaiser Konstantin verehrte, bevor er Christ wurde. Und nachdem er dann Christ geworden ist, hat er praktisch den Feiertag übernommen. Und das ist dieser, so ist unser Weihnachtstag entstanden. Ja, weil wir wissen, wir können, es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus Anfang September geboren wurde, nicht im Dezember. Ja, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und seit 1967 gibt es auch wieder im Volk Israel mehr und mehr Christen, die sich selber aber als Juden verstehen. Also so wie die Jünger Jesu und die Apostel, eine messianische Gemeinde entsteht. Und im Römerbrief, Paulus sagt das ganz klar, am Ende wird es so sein, dass der größere Teil des jüdischen Volkes Jesus Christus als seinen Herrn annehmen wird. Sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Ja. Okay, aber der größere Teil in der Geschichte ist natürlich geprägt von dem Gegensatz zwischen Ekklesia, hier links, die Kirche, die herrscht, und Synagoga, die Synagoge, die sozusagen der die Herrschaft genommen wurde. Das ist eine typische Darstellung, wie man sie an ganz vielen Kirchen sieht. Die Ekklesia, die Kirche mit dem Abendmahlskelch und dem Herrschaftsstab. Bei der Synagoge ist der Herrschaftsstab zerbrochen. Das Gesicht ist abgewandt, das heißt, die Juden sind gar nicht mehr offen für das Evangelium. So wurde das interpretiert und dargestellt. Und die Tora, das sieht man jetzt hier, die hängt einfach nur noch runter. Das heißt, der Vorwurf steckt dahinter, die Juden nehmen ihre eigene Tora nicht ernst, weil in der Tora ist ja von Christus die Rede. Die müssten es ja eigentlich erkennen. Ja, und dieses Verhältnis von Kirche und Synagoge zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch. Und auch das verändert sich im Augenblick. Aber das ist eine dieser Linien, von denen ich gesprochen habe. Eine weitere Linie ist, das Evangelium verändert alles. Jesus benutzt ja Gleichnisse, um zu erklären, was nun passiert, wie das Reich Gottes wächst. Jesus selber sagt, wenn ihr Johannes der Täufer, Entschuldigung, Johannes der Täufer hat ja auch Zweifel. Und er schickt seine Jünger und die sollen fragen, bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der, der verkündet wurde? Und dann antwortet Jesus, sagt ihm, Blinde sehen, Lahme gehen, selig, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Das Reich Gottes hat angefangen mit seiner Person. Ja, und das Reich Gottes wächst. Und wie das wächst, das erklärt er in den Himmelreichsgleichnissen. Und ein, denke ich, für die Geschichte ganz wichtiges Gleichnis ist das vom Sauerteig. Ja, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich weiß, es gibt vor allem in den Brüdergemeinden die Auslegungsart und die Tradition, Sauerteig ist immer was Negatives. Ja, das heißt, man interpretiert dieses Gleichnis dann so, dass man sagt, das wahre Evangelium wird hier schon verfälscht. Aber ich denke, das meint Jesus nicht, sondern er bringt anhand eines Alltagsbeispiels, alle Gleichnisse von Jesus betreffen Berufe in der damaligen Alltagswelt. Fischer, Bäcker. Und da ist es so, man arbeitete mit dem Sauerteig, weil sonst das nicht aufgegangen ist, das Brot. Und dieses Gleichnis bringt zum Ausdruck, dass das Evangelium in die Welt, in das Mehl hineingemengt wird und sich unsere Welt dadurch verändert. Auch wenn wir denken, sie tut es nicht. Es verändert sich unwillkürlich, so wie der Sauerteig, dem, wenn man reinmengt, sieht man es erstmal nicht. Erst wenn das Brot dann aufgeht, wird bemerkt, aha, es gärt, es findet ein chemischer Prozess statt. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Und entscheidend dabei ist, wie wir als einzelne Menschen, aber auch wie Völker und Gesellschaften zu dem Evangelium stehen. Ja? Sagen wir, haben wir eine offene Haltung dazu oder lehnen wir es ab? Und diese Entscheidungssituation, und ich denke, das will Jesus damit zum Ausdruck bringen mit diesem Gleichnis, diese Entscheidungssituation verändert uns selbst und verändert die Völker und die Gesellschaften. Das heißt, Völker, die das Evangelium ablehnen, sag ich mal, oder Menschen, die das Evangelium ablehnen, die bleiben nicht neutral in irgendeiner Form, sondern sie treffen eine Entscheidung für oder gegen Christus und das verändert alles. Und das verändert auch unsere Gesellschaft. Und dem kann sich nichts entziehen. Im Alten Testament heißt es schon, der Herr spricht im 1. Samuel 2, der Herr spricht, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Das heißt, dass die Art und Weise, wie ich auf Gottes Wort, das Christus ist, reagiere, verändert das mich und verändert die Gesellschaft um mich herum. Es gibt keine Neutralität mehr. Und in diesem Sinne sagt Jesus auch ganz klar, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und in der Geschichte können wir genau dies erleben. Also in der Geschichte seit Jesus Christus. Das Christentum breitet sich aus. Am Anfang stehen die Apostel. Hier ist übrigens die früheste antike Paulus-Darstellung, die man kennt. Die ist erst 1998 entdeckt worden in der Paulusgrotte in Ephesus. Die war übertüncht und wurde dann freigelegt. Also es gibt keine ältere Darstellung von Paulus als diese hier. Mit den Aposteln ging es los und dann ging es in die Völker hinein, in die europäischen Völker, in die germanischen Völker. Hier sehen wir eine Darstellung von der Taufe Chlodwigs, des Frankenherrschers, 497. Die Darstellung ist aus dem 15. Jahrhundert. Das heißt, das Christentum, das nun die Völker berührt, verändert diese Völker. Damals waren es vor allem die germanischen Völker. Und es verändert die Gesellschaften und das tut es bis in unsere Zeit hinein. Und wir vergessen das häufig. Wir vergessen, wie sehr das Christentum Europa und die Kultur des Abendlandes geprägt hat, weil wir für uns bestimmte Dinge selbstverständlich sind. Und oft braucht es Außenstehende, wie zum Beispiel im Augenblick, vielleicht haben Sie den schon gehört, den indischen Philosophen Vishal Mangalwadi. Der hat ein Buch herausgebracht, das war 2014 Bestseller, Spiegel-Bestseller, das Buch der Mitte. Ja, vielleicht, das hat einen Untertitel, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und das, er schreibt als Inder, weil er weiß, wie es in einer anderen Kultur aussieht. beschreibt er, wie stark unsere Kultur durch das Christentum geprägt ist. Und das ist etwas, was wir häufig vergessen. Es gibt, ich zeige jetzt hier bestimmte Eigenschaften, die unsere christlich-abendländische Kultur ganz stark prägen. Ich will jetzt auch nicht unsere Kultur verherrlichen in irgendeiner Form, nicht, dass man mich falsch versteht. Ich will nur sagen, diese Dinge, die ich hier aufzähle, kommen in dieser Intensität in anderen Kulturen nur sehr bedingt zum Tragen. Generell Barmherzigkeit. Friedrich Nietzsche hat das Christentum gehasst mit dem Hinweis, es sei die Religion der Barmherzigkeit. Ja, man hätte Barmherzigkeit durch das Christentum die Menschen infiziert. Armenhilfe. Ja, dass es eine Armenhilfe gibt. Krankenpflege. Wer weiß denn schon, die ersten Krankenhäuser, die es überhaupt gegeben hat, hat es nur auf christlichem Boden gegeben. Ja, wer weiß das schon? Stellung der Frau. Natürlich kann man sagen, oh, die Frauen verdienen immer noch weniger wie die Männer. Mag ja sein, aber man gehe mal in eine andere nichtchristliche Kultur und schaue an, was da abgeht. In Indien werden jeden Tag Frauen mit Kerosin verbrannt, nur weil die Männer sie loswerden wollen. Und die werden nicht verfolgt. Ja, also die Stellung der Frau hat einen hohen Wert. Das muss man mal sehen. Auch die Stellung von Behinderten. In der Antike sind Behinderte umgebracht worden. Kinder, die behindert geboren worden sind, um die wurde sich nicht gekümmert. Ja, man hat erst die ersten Darstellungen von Behinderten, also mit der Ausnahme von Kleinwüchsigen, da gibt es auch Darstellungen in der Antike, aber die ersten Darstellungen von Behinderten sind aus dem Mittelalter, weil nämlich Familien behinderte Kinder zum Kloster gebracht haben. Und dort wurden sie genährt und lebten dort. Ja, also das sind alles Dinge, die in unsere Gesellschaft hinein auch gekommen sind. Auch das ungeborene Leben. Ja, ich meine, da liegt inzwischen ganz viel im Argen, gar keine Frage. Aber in China zum Beispiel ist das überhaupt kein Thema. In vielen asiatischen Ländern gehört das zur Familienpolitik, Abtreibung, fester Bestandteil. Ja, das sind alles Dinge, auch dass die Sklavenbefreiung auf christlichen Boden vorangetrieben wurde. Natürlich gab es lange Zeit Sklaven, aber im Islam gibt es heute noch Sklaven. Es gibt heute noch islamische Länder, die Sklaverei praktizieren. Ja, also das sind alles Dinge, die auf dem Boden des Christentums, Menschenrechte, sind in Europa das erste Mal ausgerufen worden. Ich zähle jetzt zu Europa, muss ich dazu sagen, auch den nordamerikanischen Kontinent mit dazu, als europäische Kolonie, wenn man so will. Die Amerikaner haben natürlich dann, aber sie sind ja eigentlich vom europäischen Mutterland ausgegangen. Religionsfreiheit, ja, auch das. Natürlich kann man sagen, in Europa hat es Religionskriege gegeben, gar keine Frage. Aber diese Religionskriege, die es gab, waren gegen das Evangelium. Denn das Evangelium bezeugt ganz klar, es ist kein Zwang im Glauben. Es ist kein Zwang im Glauben. Und das, was wir heute haben, dass jeder im Grunde das leben kann, was er leben möchte, das gibt es auch nur auf europäischem Boden. Ja, also im weiteren Sinne europäischen Boden. Man könnte ganz viel jetzt dazu sagen, ich muss es jetzt kurz machen. Es ist kein Zufall, dass die Wissenschaften auf europäischem Boden entstanden sind. Es ist kein Zufall, dass die großen Entdeckungen von Europäern gemacht worden sind. Auch die Erfindungen, die heute alle Gesellschaften auf der Erde prägen. Auch die Architektur, natürlich gibt es auch in anderen Kulturen fantastische Architektur, gar keine Frage. Aber schauen Sie sich mal Kathedralen in Frankreich an. Vielleicht haben Sie es auch schon gesehen. Es ist einfach beeindruckend, ja, was darüber kommt. Das Gleiche gilt für Kunst, für Musik. Ich liebe Bach. Ja, das sind Dinge, die einfach erhebend sind. Okay, eine andere Komponente. Wieder ein Gleichnis Jesu, das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Jesus erklärt da eine weitere Dynamik für die Geschichte. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, ja, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Dieses Gleichnis bringt zum Ausdruck, dass im Reich Gottes, bis Jesus wiederkommt, beides wächst. Beides. Die Saat des Reiches Gottes, das heißt Evangelisation, Mission, ein christlicher Grundspiegel einer Gesellschaft, aber auf der anderen Seite das gleichzeitige Wachsen auch von widergöttlichen Kräften, die sich gegen das Evangelium stellen. Zu dem Weizen kommt das Unkraut. Ja gut, das ist jetzt die geschwänzte Brennnessel, ja, für Botaniker vielleicht. Mancher Bauer sagt, das ist kein Unkraut, das kann man für ein, das Vieh liebt das. Aber auf dem Feld ist es eigentlich ein Unkraut. Und in der Geschichte haben nun beide diese beiden Seiten ihre Ausprägung, ganz unterschiedliche Ausprägung erfahren. Und wir als Menschen sind oft nicht in der Lage, beide eindeutig zu identifizieren. Und da müssen wir auch aufpassen. Ja, wir können nicht einfach hingehen und sagen, das ist ein christliches Reich und das ist ein widergöttliches Reich. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber manchmal ist es interessant, wenn man sich das Selbstverständnis anschaut. Und da möchte ich jetzt zwei Beispiele bringen. Man könnte sagen, typisch amerikanisch. Hier im Bild ist eine idealisierte amerikanische Sicht von einem amerikanischen zeitgenössischen Maler, John McNaughton. Ist auch ein umstrittener Maler. Aber interessant ist, was hält Jesus hier? Die amerikanische Verfassung. Und in inbrünstiger Gebetshaltung, Washington, George Washington, Abraham Lincoln, da hinten sieht man Kennedy. Das Bild ist eigentlich noch größer. Hier steht dann später Ronald Reagan, das habe ich jetzt aber weggeschnitten. Ja, es zeigt natürlich die Haltung des Malers. Ja, also ich habe es nicht weggeschnitten, weil es Ronald Reagan ist und weil es nicht mehr drauf passte. Ich will damit nur sagen, diese Seite hier auf dem Bild bringt der Künstler zum Ausdruck One Nation Under God. Das amerikanische Selbstverständnis. Und deswegen heißt dieses Bild auch In God We Trust. Und hier vorne, ja, das sieht man leider auch nicht, das sind nämlich auch ein paar bekannte amerikanische Gestalten, die jetzt aber hier gar nicht mehr drauf sind, das sind die, die sich sozusagen nicht zu dem christlichen Grundgehalt der amerikanischen Nation stellen. Das sind diesem Bild und der Künstler wird auch angefeindet, weil er das eben zu schwarz-weiß sieht. Aber es ist ein Blick in ein Selbstverständnis eines Volkes. Für viele Amerikaner ist das so, dass die USA trotz aller Schwächen immer noch Nation under God ist. Und es gibt auch ganz anderes Selbstverständnis. Ein anderes Selbstverständnis möchte ich hier zeigen. Das ist auch eine zeitgenössische Karikatur zur Zeit der Französischen Revolution. Ja, und die bringt was ganz anderes zum Ausdruck. Hier hinten brennt eine Kirche, eine Kathedrale. Hier wird gerade der letzte französische König geköpft. Ludwig XVI. Ist das. Hier hängen Mönche am Galgen und der Jakobiner fiedelt dazu sein Lied. Ja, also es ist ein Selbstverständnis, das gegen das Christentum gerichtet ist. Und damals, zumindest während der Terrorherrschaft der Jakobiner, war das ja so. Christentum, Kirche, war der große Feind. Ja, und dieses Selbstverständnis prägt natürlich Gesellschaften auch in der Geschichte. Jetzt ein weiteres Moment ist, habe ich ja schon angedeutet, eine Dynamik, die in der Bibel angelegt ist, hin zu Globalisierung als Prozess der Gesellschaft, der Weltgeschichte. Und das liegt schon begründet in dem, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann, wenn das so ist, dann wird das Ende kommen. Das bedeutet, Globalisierung, Umfassung aller Völker ist ein Zeichen für eine Dynamik auf ein Ende zu. Alle Völker betreffend. Und diesen Prozess nennt man ja Inklusion. Alle Völker werden hineingenommen in diesen Prozess, sich zu entscheiden auf einen Endzustand hin. Das Thema Zukunft und Endzeit ist in der Bibel, auch das muss man immer wieder mal sagen, kein Randthema, wie manche Theologen bemüht sind, uns immer weismachen zu wollen und die Bibelstellen dazu abzuschwächen. In allen Evangelien widmet Jesus bei seinen Abschiedsreden an die Jünger mehrere Kapitel diesem für ihn sehr wichtigen Thema Endzeit. Vor seinem Tod redet er darüber mit seinen Jüngern. Man redet vor seinem Tod nicht mit Randthemen mit seinen Jüngern, ja, sondern man redet über das, was wirklich wichtig ist. Und so gibt es eben ganz viele Stellen, die das Thema Zukunft und die Zeit eines Endes von Geschichte, so wie wir sie kennen, behandeln. Dazu gehören Jesu Zukunftsprophetien, dazu gehören auch viele Stellen in den apostolischen Schriften, 2. Timotheus, 1. Thessalonicher, 2. Petrus und so weiter, 1. Johannesbrief, will ich jetzt alle gar nicht groß berühren. Und dieser ganze Themenkomplex Endzeit in der Bibel setzt immer ein Mithineinnehmen aller Völker voraus. Wenn die Bibel also von der Endzeit spricht, setzt sie den Zustand einer globalisierten Welt voraus. Und dass die Völkerwelt zur Zeit Jesu nicht globalisiert war, das glaube ich, ist jedem klar. Globalität ist eigentlich erst seit den letzten 150 Jahren gegeben. Ja, das ist der Zustand, auf den eine Endzeit überhaupt folgen kann. Was auch mit Endzeit zusammenhängt, das ist zum Beispiel der sprunghafte Anstieg der Bevölkerungsvermehrung. Also nur so zum Vergleich. Ich bin im Jahr 1963 geboren. Damals lebten 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Seit heute hat sich diese Bevölkerung der Welt in meinem kurzen Leben, und ich fühle mich jetzt noch nicht ganz so alt, wie ich aussehe, hat sich das verdoppelt. Und wenn ich dann tatsächlich mal 80 Jahre wäre, oder wenn der Herr schenkt, dass ich 80 Jahre alt werde, dann hat sich in meinem einen Lebensalter die Zahl der gesamten Weltbevölkerung verdreifacht. Das hat es noch nie vorher so gegeben. Ja, und auffällig ist bei diesem rasanten Anstieg der Bevölkerung, dass der größte Teil inzwischen die nicht-europäischen Länder sind. Der Bevölkerungsanstieg in den nicht-europäischen Ländern ist viel höher, zum Beispiel, als es früher auch bei uns war. Deutschland hat 150 Jahre gebraucht, um seine Bevölkerung zu verdoppeln. Das erreichen heute manche afrikanische und asiatische Staaten in 20 Jahren. Ja, Länder, die bei meiner Geburt 1963 20 bis 30 Millionen Einwohner hatten, nachweislich, haben heute mehr als 100 Millionen Einwohner. Ja? Äthiopien, Nigeria, Philippinen. In solchen Ländern wächst die Bevölkerung noch viel schneller. Ja, das bedeutet, dass die Bevölkerung, die wächst, aber dass sie vergleichsweise moderat wächst, hängt damit zusammen, dass es Länder gibt wie uns, mit einer durchschnittlichen Vermehrungsrate von 1,3 Kinder pro Familie. Ja. Was ist das? Spontan. Wie bitte? Jawohl, richtig, genau. Das ist eine fiktive Karte des Internets. Er sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn oder wie ein Nervensystem, soll aber das Internet sein. Wichtiger Motor für die Globalisierung in unserer Welt ist die Kommunikationstechnologie, das Internet. Warum? Wenn heute irgendein Ereignis passiert in einem fernen Land, dann ist das 2 Minuten später allen präsent, technisch machbar. Ja, vor 200 Jahren konnte eine Informationsweitergabe, wenn sie überhaupt geschah, mindestens Wochen dauern, wenn nicht gar Monate. Ja, warum ist das in der Bibel schon angelegt? Weil es Stellen gibt, wo die Bibel von der Endzeit spricht, wo Dinge passieren, wo die ganze Welt zuschaut. Ja, ein Beispiel sind die beiden Zeugen, die noch einmal auftreten, die dann von dem Antichristen getötet werden, ihre Leichname liegen auf der Erde 3 Tage, stehen dann wieder auf und die ganze Welt kriegt das mit. Ja? Okay, aber ich will es jetzt verkürzen. In Afrika passiert im Augenblick eine Kommunikationsrevolution, die wir nur am Rande mitbekommen. Inzwischen nutzen mehr als 56 Millionen Menschen ein Mobiltelefon in Afrika. Das ist mehr als in Europa oder den USA. Innerhalb weniger Jahren ist das Handy das wichtigste Kommunikationsmedium geworden. Warum gerade in Afrika? Warum? Weil dort die Infrastruktur viel schlechter ist als bei uns. Afrikaner organisieren ihr Berufs- und Familienleben inzwischen mit dem Handy. Und das hat auch Vorteile. Es entsteht eine hohe Flexibilität. Ja, früher musste der afrikanische Arbeiter ins Nachbarland laufen und war wochenlang von seiner Familie getrennt. Heute kann er zum Beispiel nach Spanien gehen, an der Orangenernte mitarbeiten, jeden Tag mit seiner Familie telefonieren. Er ist auch getrennt von ihnen über Wochen, aber diese Trennung wird durch die Medien, durch die Kommunikationsmittel ganz stark verkürzt. In manchen Ländern auf der Erde haben mehr Menschen Zugang zum Mobilfunknetz als zu sauberem Wasser oder Strom. Warum soll ich als Afrikaner in Niger einen schlecht bezahlten Job machen, wenn ich in Europa arbeiten kann, meine Familie jeden Tag trotzdem mit ihr telefonieren kann? Ja, es entstehen durch diese Kommunikationsmittel, da brauchen wir uns nichts vormachen, auch ganz neue Fluchtbewegungen, die sich blitzschnell an veränderte Bedingungen anpassen können. Und das erleben wir im Augenblick. Ja, auch die Schleuser zum Beispiel, die Flüchtlinge organisieren, können ganz schnell reagieren. Wenn irgendwo ein Frontex-Boot auftaucht, dann wird mit dem Handy telefoniert und die Route wird umgelegt. Ja, diese Kommunikationsmittel beschleunigen die Entwicklung in unserer Geschichte ganz stark. Okay, und damit kommen wir zu diesem Punkt, dem vorletzten Punkt, das ist die Dynamik auf One World. Was wir hier sehen, das ist das Gemälde des norwegischen Künstlers Per Lasson Krogh. Es hängt im Sitzungssaal des Sicherheitsrates der UN in New York. Das Besondere ist, das will ich mal ganz kurz erklären, Moment, das geht nochmal zurück. Also hier unten ist die Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg dargestellt und auf den Ruinen entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues, friedliches, gemeinsames Leben der Völker. Das sollte dargestellt werden, symbolisiert durch den Phönix, der aus der Asche aufersteht, die United Nations, die UN, die wieder entsteht als Fortsetzung des Völkerbundes. Ja, und hier unten vergrößert ist der Drache, des Nationalsozialismus, der hier durchbohrt ist mit einem Schwert, der ist verbannt, aber er lebt noch. Ja, und das meine ich, das steht ein Stück weit für unsere Zeit, denn diese Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist eben auch der Lack schon ab. Und die Entwicklung, die die Bibel voraussagt, wird seit Jahrhunderten von Juden und Christen gelesen und die Zeichen der Zeit bemessen. Die Bibel beschreibt die Situation am Ende der Geschichte wie mit einer Lupe herangeholt. Ist auch wichtig. Die Bibel beschreibt nicht, wie es zu dem Zustand kommt, den sie am Ende beschreibt, aber sie beschreibt diesen Zustand. Die genauen Wege sind in der Bibel sozusagen dort nicht hinzufinden, nur über diese Linien, die schon angelegt sind. Und als Zeichen der bevorstehenden Endzeit beschreibt die Bibel folgende Punkte. Das eine habe ich schon genannt, das Evangelium wird weltweit verkündet. Das zweite ist, trotz dass das Evangelium weltweit verkündet wird, findet auch eine sittliche Verwahrlosung statt. Die Bibel nennt das Abfall. Auch eine religiöse Verführung wird zunehmen. Und eine weltweite Christenverfolgung wird einsetzen. Ich finde es interessant, Open Doors veröffentlicht ja jedes Jahr den Weltverfolgungsindex. Und die Zahl der Christenverfolgung, auch wenn wir das hier natürlich überhaupt nicht spüren, aber die Zahl der weltweiten Christenverfolgung nimmt stark zu. Kriege und Bürgerkriege werden zunehmen. Das bedeutet, in Jeremia heißt es, und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Man hofft auf Frieden, aber es wird nicht besser. Auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken. Und dem Hesekiel, die Angst kommt, sie werden Frieden suchen, ihn nicht finden. Jesus selber sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das ist ganz wichtig für uns, damit wir keinen falschen Illusionen nachlaufen. Für die Zukunft ist kein Frieden verkündigt, ja, in der Schrift. Sondern im Gegenteil, auch Zerstörung apokalyptischen Ausmaßes. Ja, die Bibel spricht davon, dass die Lebensumstände allgemein sich nicht besser werden. Am Ende sind sie schlecht. Es verschlechtert sich. Ja, und es gibt auch kosmische Veränderungen, die man beobachten kann. Zwei Punkte sind es vor allem, die erkennen lassen, dass das Thema Endzeit brandaktuell ist. Das eine ist Israel, Drehpunkt Israel. Israel ist, kann man sagen, der Zeiger an Gottes Weltuhr. Und natürlich kann man sagen, ja, die Christen haben schon immer gesagt, die Endzeit ist, schon Luther meinte, in der Endzeit zu leben, das ist alles richtig. Ja, also man muss auch sehr vorsichtig sein, aber was unterscheidet unsere Zeit fundamental von all den Jahrhunderten vorher? Das Thema Israel. Denn das Thema Israel war in all den Jahrhunderten überhaupt nicht präsent, weil es kein Israel gab. Das hat sich ganz stark geändert. Und der zweite Punkt, an dem man die Situation der Endzeit wirklich erkennt, ist ein One-World-Gedanke, der sich überall durchsetzt. Die Person, hier ist eine Darstellung von dem englischen Künstler Francis Drake, die Person des Antichristen. Ja, das Reich, das vierte Tier, das Daniel sieht, das hier aus der Völkerwelt ersteht und das alles zermalmen wird und alles verändern wird. Ja, hier ist eine künstlerische Darstellung des Weltherrschers, des Antichristen. Die Bibel spricht ja davon, dass man seinen Namen in einer Zahl erfassen kann. Also das ist diese Sache mit den Buchstaben, die einen Zahlenwert haben. Das können wir aber heute gar nicht mehr nachvollziehen, was das im Einzelnen ist. Fest steht auf jeden Fall, dass die Weltgeschichte an einem Tag endet, an einem 24-Stunden-Tag, wenn man so will. Nicht irgendwann, wenn die Sonne sich immer weiter aufbläst, sondern an einem historischen Tag, an dem Jesus wiederkommt, die Parousie. Nicht erschrecken. Der 18. März 2037 ist natürlich ein Fantasiedatum. Ja, heute in 20 Jahren, also bitte nicht weitererzählen, der Herr Schweiger, der behauptet. Ich will damit nur eins deutlich machen. Dieser letzte Tag wird ein normaler Tag sein. Ja, das ist nicht irgendeine Entwicklung, die in Jahrmillionen stattfindet, sondern es ist ein konkreter Tag. Und deswegen habe ich das hier reingeschrieben. Das ist das, was die Bibel sagt von dieser Wiederkunft Jesu. Okay, letztes Thema, Europa. Ich habe schon angedeutet, Europa spielt eine besondere Rolle. Und das geht schon recht früh los, dadurch nämlich, dass die Weitergabe des Evangeliums unter den germanischen Völkern durch nichts so gut vorbereitet sein konnte, wie dadurch, dass die Germanen in römisches Reichsgebiet eingedrungen sind. Das ist auch etwas sehr Ungewöhnliches in der Weltgeschichte, dass Eroberer, nämlich die Germanen, die hier das Weströmische Reich erobern, dass die im Grunde das, was dieses Reich geprägt und ausgemacht hat, sich selber komplett aneignen. Ja, das ist bei uns in Europa so geschehen. Die Germanen übernehmen die Schriftkultur, die Verwaltung, das römische Recht und das Christentum. Tja, was ist das? Das ist eine sogenannte Fensterspinne oder Amorobius fenestralis. Und diese Fensterspinne hat eine Eigenart. Nach der Eiablage bleibt das Weibchen bei der Brut, stirbt und wird vom eigenen Nachwuchs gefressen. Und das Interessante ist nun, das kann man sich von einem Biologen bestätigen lassen, dass der Körper dieser Mutter durch Eigenproduktion von Verdauungssäften sich selber innerlich auflöst, sodass die kleinen Nachwuchsspinnen den Körper der Mutter auch noch besser verdauen können. Ja, das heißt, diese Spinne, ganz ungewöhnlich in der Biologie, ist auf Selbstopfer hin angelegt. Sie opfert sich für ihren Nachwuchs. Und ich fand das deswegen so interessant, weil ich denke, wie diese Spinne war das Römische Reich für die germanischen Völker. Ja, also nur das Weströmische Reich, das Oströmische bestand ja weiter, das Byzantinische Reich. Und die Station der Evangelisation und Christianisierung Europas will ich hier jetzt nur noch streifen, aber fest steht, dass die germanischen Eroberervölker nach und nach das Christentum angenommen haben, durch dieses Christentum geprägt worden sind, so wie ich das vorhin beschrieben habe, und das Christentum die Völker und die Gesellschaften komplett verändert haben, bis dahin, dass im 10. und 11. Jahrhundert das Abendland fest im Christentum verwurzelt war. Hier sehen wir eine Abbildung vom Perikopenbuch Kaiser Heinrichs II. Das Interessante ist, Christus selber verleiht Heinrich II. Und seiner Frau die Krone. Ja, hier die größeren Personen dahinter sollen Petrus und Paulus als Patronen sein. Und die Völker, die das mittragen, sind Germania, Italia und Gallia, der Kern des christlichen Abendlandes. Und das geht weiter. Europa hier dargestellt. Eine Darstellung aus dem 16. Jahrhundert als Königin. Man sieht hier vielleicht, das ist der italienische Stiefel. Das hier soll Spanien und Portugal sein. Hier sieht man England. Das ist von der Form her, also eine geografische Karte, wie eine Königin. Das zeigt auch das Selbstverständnis, eine Königin. Und man kann sehr genau sogar das Jahr bestimmen, wo diese Karte hergestellt wurde, 1550. Warum? Weil zu dieser Zeit Spanien und Portugal, das ist hier das Gesicht, herrschte in Europa. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, saß zu dieser Zeit in Prag, Rudolf II., deswegen ist das Herz hier. Und warum eine Königin? Weil zu dieser Zeit das beginnt, was man die Europäisierung der Welt nennen kann. Das heißt, von Europa aus werden nun Völker entdeckt, Südamerika, Afrika, Asien, von den Europäern, zuerst von den Portugiesen und Spaniern, später von den Holländern, den Engländern, den Franzosen, die Deutschen kommen erst ganz, ganz am Schluss und werden mit hineingenommen in die christliche Welt. Was wir hier sehen, ist die Darstellung von dem russischen Maler Serow. Er stellt die Mythologie. Zeus in Gestalt eines Stieres trägt, entführt Europa und trägt sie von Sidon nach Kreta. Und in der tatsächlichen Geschichte finde ich das deswegen passend, weil Europa über die Weltmeere hinweg seine Kultur, sein Weltverständnis, seinen Glauben zu den anderen Völkern bringt und somit die außereuropäische Welt initiiert. Und es beginnt, das Reich Gottes weiterzuarbeiten. Ja, also insofern, es geht mir nicht um eine Idealisierung Europas, aber Europa transportiert nicht nur das Evangelium weiter, das wäre auch völlig idealisiert. Natürlich transportiert Europa auch alle seine Schwächen, auch alle seine Irrwege in die anderen Völker. Gerade in den letzten Jahrhunderten Nationalismus, Sozialismus, Kommunismus, Materialismus, Kapitalismus, all das sind Dinge, die von Europa ausgegangen sind. Die großen Ideologien sind alle auf europäischem Boden entstanden. Okay, so jetzt muss ich gucken. Noch ist kein Buch geflogen, das ist schön. Ein paar Dinge, die zu unserem Selbstverständnis heute dazugehören, die in Europa entstanden sind, möchte ich doch noch nennen. Individualität, das heißt der Wert des Einzelnen. In der Bibel ist das schon verankert, der Wert des Einzelnen vor Gott. Aber diese Individualität greift nun auf ganze Gesellschaften über. Und das geschieht erst mit der Renaissance, mit dem Rückblick auf die Antike, auf die eigentlichen Quellen, auf das Evangelium durch Luther zum Beispiel, verstärkt sich der Blick auf den Menschen als Individuen. Bestes Beispiel ist dieser berühmte Ausspruch von Luther: Hier stehe ich und kann nicht anders, weil ich meinem Gewissen gegenüber gebunden bin. Ja, nicht das, was die Obrigkeit mir sagt, sondern das, was ich als Einzelnen von meinem Gewissen her verantworten kann. Das ist ein neues Empfinden, das in der Renaissance entsteht und hier dargestellt durch dieses berühmte Bild, das Deckengemälde, die Erschaffung Adams von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Das hätte es 200 Jahre vorher, wäre das so ein Bild wegen Blasphemie und Ketzerei überhaupt nicht nirgends aufgehängt worden. Warum? Hier sieht es aus, fast auf Augenhöhe Gott und der Mensch. Ja, fast auf Augenhöhe und durch die ganze Darstellung eine enorme Würde des Menschen als einzelnes Wesen, Gottes Ebenbild. Und dieses Empfinden entsteht in der Renaissance und setzt sich über die Reformation weiter fort. Und auch das finde ich interessant. Kennt jeder, Nürnberger zumindest sollte den kennen, Albrecht Dürer. Niemals zuvor, vor Albrecht Dürer, hat es im deutschsprachigen Raum Selbstbildnisse gegeben. Wussten Sie das? Albrecht Dürer ist der Erste, der sich selber als Künstler zum Thema seiner Kunst macht. Und das macht er mit einem Selbstbewusstsein, dass er überall auf seinen Bildern groß AD Albrecht Dürer, dann hat man Schriften gefunden dazu, dass Albrecht Dürer beschreibt, wo er zum Beispiel körperliche Leiden empfindet, er hat mit der Leber Probleme und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mittelalterliche Künstler niemals gemacht hatten. Von den wenigsten mittelalterlichen Künstlern weiß man überhaupt den Namen. Ja, das bedeutet, hier ist ein neues Selbstbewusstsein des Menschen. Das ist das, was ich mit Individualität meinte. Und das Zweite, Moment, ich gehe nochmal kurz zurück, Zentralisierung ist auch etwas, was in der Bibel schon angelegt ist. Ein lateinischer Vers, Homo homini lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist eine Erkenntnis von Thomas Hobbes, einem der frühen Staatstheoretiker im 16. Jahrhundert. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja, und warum? Weil er in der Zeit lebte, wo die Religionskriege herrschten, wo es keine Normen mehr gab. Im Namen der Wahrheit hat jeder aufeinander eingeschlagen. Und in dieser Not wird er zum Begründer eines neuen Staatsvertrages, eines neuen Modells für die Zukunft des aufgeklärten Absolutismus. Es muss einen geben, der jenseits von Religion trotzdem noch das Zepter in der Hand hält, ja, der sich nicht abhängig macht von Religion. Dieses gegenseitige Abschlachten um der Religion willen muss ein Ende haben. Er gehört zu den Vordenkern Hobbes, und er hat deswegen sein Hauptwerk auch nach einer biblischen Figur genannt, der Leviathan, ja, der im Buch Hiob beschriebene Leviathan. 1651 erschien das. Der von ihm propagierte König, souverän, soll und muss angesichts der Religionskriege seiner Zeit absolut herrschen können, ohne gebunden zu sein durch irgendeine religiöse Tradition, ohne rechtliche Beschränkung wie die mittelalterlichen Könige, die immer noch verantwortlich waren gegenüber den Ständen, zum Beispiel gegenüber dem Klerus. Der Souverän der neuen Zeit darf diese Verantwortlichkeit nicht mehr haben. Und dieses setzt sich tatsächlich in der Geschichte durch. Der bekannteste absolute Herrscher ist dann auch der französische König Ludwig XIV., der 72 Jahre mehr als, ich glaube, einer der längsten herrschenden Herrscher überhaupt war, der dann auch sagt, l'État, der Staat, c'est moi, das bin ich. Ja? Das heißt, die Neuzeit beginnt mit einem ganz starken Moment der Zentralisierung, der Zuschneiden der Macht auf eine Person. Und ich glaube, damit ist schon ein biblisches Moment vorweggenommen, was uns noch in Zukunft mehr beschäftigen wird. Und wenn man sich die Stationen anschaut von diesem kurzen Abriss, den ich jetzt gegeben habe, dann ist das Folgendes. Die germanischen Stämme gründen ihre eigenen Reiche und es entsteht der Staat mit einem eigenen Souverän. Die Staaten, die nun sich gegründet haben, im Ende des 18. Jahrhunderts und 19. Jahrhunderts entstehen die Nationalstaaten. Das heißt, das Volk, die Nation ist jetzt der Souverän, nicht mehr der König. Französische Revolution schafft sozusagen die Monarchie ab. Republik, Demokratie, Liberalismus, alles, was unsere Gesellschaften prägt. Und diese Nationen schließen sich nun auch wiederum zu einem Bund zusammen. Europäische Gemeinschaft. Und dieser Bund wird mehr und mehr eine zentralistische Union. Ich glaube, das, was wir im Augenblick erleben, ist der Schritt von diesem Bund hin zu einer Union, wo jedes Land innerhalb der Europäischen Union mehr und mehr Rechte abgibt zugunsten einer zentralen Organisation, die die Entscheidungen trifft. Okay, jetzt muss ich Tempo machen. Oder vielleicht Schaue ich mal, ob ich das ganz weglasse. Ja, ich überspringe das jetzt einfach mal nur ganz kurz. Gemeinde Christi, Herrschaft, Staat, christliche Kultur, Zeitgeist. Bis Ende des 2. Jahrhunderts gab es eine nichtchristliche Gesellschaft und die Kirche. Die Kirche wuchs, die nichtchristliche Gesellschaft wird antichristlich. Im 3. Jahrhundert sind die großen Christenverfolgungen, die Kaiser Decius, Diokletian, Galerius und so weiter, bekämpfen die christliche Kirche, bis dann ein Toleranzedikt im Jahr 311 ausgerufen wird von Kaiser Konstantin oder Galerius. Im Jahr 380 erklärt Kaiser Theodosius das Christentum nun zur Staatsreligion. Und das bleibt, dieses Bündnis von Thron und Altar bleibt bis 1806, bis Napoleon die Säkularisierung durchsetzt, den kirchlichen Besitz veräußert und der damalige Kaiser des Römischen Reiches, deutsche Nation, zurücktreten muss. Das Kaiserreich wird da abgeschafft. Okay, und was wir im Augenblick haben, ist das Modell der hinkenden Trennung in Deutschland. Ja, das bedeutet, ein Staat, der christlich geprägt ist, aber eine christliche Kirche, die auch neben dem Staat existiert. Ja, die großen Kirchen ziehen ihre Steuern immer noch über den Staat ein und die Seelsorger bei der Bundeswehr werden vom Staat bezahlt, nicht von der Kirche. Ja, das sind so Momente, die wir im Augenblick in der Gegenwart haben. Und die Bibel sagt auch ganz klar, also vom 19. Jahrhundert bis heute, auch das wird sich verändern im Verhältnis von Staat und Kirche. Die christlichen Gruppierungen werden wieder kleiner werden und der antichristliche Zug, den wir hier im 3. Jahrhundert haben, wird auch wieder kommen für das, was die Bibel Endzeit nennt. Ja. Okay, es gibt ein paar Etappen hinaus und zurück Europa. Im 14. und 15. Jahrhundert waren es als erstes die Portugiesen, die Afrika erkundet haben, erste Kolonien angelegt haben. Kolumbus entdeckt Amerika. Spanier und Portugiesen teilen sich die Welt zu dieser Zeit und Südamerika zum Beispiel. Nach Nordamerika gehen die Engländer, Franzosen und Holländer. Auch nach Südafrika werden eine englische Kolonie angelegt, aber auch die Holländer gehen nach Südafrika. Die Holländer gehen auch nach Indonesien. In einer zweiten Welle errichten die Engländer ihr Empire in Indien, in Australien und in vielen afrikanischen Ländern. Das sind zwei Wellen. Eine dritte Welle sieht so aus, dass nun alle europäischen Länder, das ist im 19. Jahrhundert, das ist die Zeit des sogenannten Imperialismus, ihre Kolonien festigen, vor allem in Afrika. Und da gehört jetzt auch Deutschland dazu mit seinen drei afrikanischen Kolonien. Das geht bis nach China. Ja, da gibt es sogar einen Aufstand, den Boxeraufstand 1900. Die Europäer engagieren sich auch in Indochina. Die Amerikaner als europäisches Brudervolk, sage ich mal, erzwingen die Freigabe des japanischen Hafens, der sich bis dahin abgeschottet hatte. Und sie errichten auch Kolonien in Philippinen, Panama, also kolonieähnliche Gebiete. Und wir befinden uns jetzt in einer neuen Phase. Die Jahrhunderte vorher war die Zeit, wo Europa in die Welt hinausging, sage ich jetzt mal. Und nun kommt die Welt zurück nach Europa. Und das passierte als erstes durch die französischen Kolonien, die französischsprachigen Kolonien Afrikas. In Frankreich gibt es ja ganz viele Algerier, Marokkaner. Genau dasselbe mit dem indischen Subkontinent von England. Und jetzt in jüngster Zeit durch die Krisen im Nahen Osten, ja, oder Afghanistan. Wir haben viele Flüchtlinge auch aus Afghanistan. Und in Zukunft wohl auch verstärkt von Nordafrika. Das heißt, die Zeit hat sich gedreht. Wir befinden uns in der Phase, wo ganz viel nach Europa zurückgeht. Und das, was jetzt zurückgeht, das ist sozusagen ein Ausblick, ist auch ganz stark, und hier kommt jetzt die Rolle des Islam mit hinein, bestimmt davon, dass der Islam unser unmittelbarer Nachbar ist. Viele Jahrhunderte haben wir das sozusagen nicht so bemerkt, aber der Islam ist der Nahe Osten und Nordafrika, das heißt die Regionen, die jetzt zu uns kommen. Und inzwischen ist es auch so durch die Kolonialgebiete, dass in den drei wichtigsten westeuropäischen Ländern inzwischen schon beachtliche islamische Minderheiten da sind. Das ist einmal in Großbritannien, dann natürlich in Frankreich und auch bei uns durch die Türken. Okay, und gut. Diese Entwicklung, die wir im Augenblick haben, hat natürlich auch etwas sehr Positives. Zwei positive Momente möchte ich hier nennen. Das ist einmal, dass immer mehr Menschen, die zu uns kommen, als aus dem muslimischen Kreis, sich auch bekehren und taufen lassen. Ja, das heißt, sie kommen jetzt zu uns, war auch deswegen, weil viele Christen nicht mehr rausgehen. Die Gründe dafür sind die Friedlosigkeit in den islamischen Ländern und dass die Moslems auch merken, ihre eigenen Länder zerfallen, werden durch Kriege zerstört und die reichen islamischen Länder, Saudi-Arabien, die Golfstaaten, die helfen nicht. Die nehmen keine Flüchtlinge auf. Aber die Europäer, das sind doch die Christen, unsere Feinde, die nehmen uns auf. Und das führt bei nicht wenigen dazu, dass sie Fragen stellen, offen sind für den christlichen Glauben und sich bekehren. Das zweite positive Moment ist, dass in der arabischen Welt selber trotzdem der Druck auf die Christen immer stärker zunimmt. Ja, und viele von Kirchen, die älter sind als unsere Kirchen hier, die zu den ältesten christlichen Kirchen überhaupt gehören, assyrische Christen, koptische Christen, Christen im Irak, in Syrien eben, die müssen flüchten, weil sie dort nicht mehr leben können. Das hängt auch mit diesem IS, Islamischen Staat, zusammen. Und die finden hier bei uns ein Stück weit Schutz. Oft nicht so, wie sie sich wünschen, weil es auch so ist, dass eben der Anteil 80% der Flüchtlinge eben keine Christen sind, sondern Muslime. Und diese Muslime werden unsere Gesellschaft auch verändern. Ja? Sie werden sie verändern in unserem Alltagsbild. Sie werden sie verändern, weil wir uns nun auch mit Gedanken und religiösen Äußerungen konfrontiert sehen, die wir so in dieser Dichte nicht kannten. Ja, hier haben wir Pierre Vogel, das ist ein Salafist, ein deutscher Salafist, der auch kräftig Werbung macht für den Islam in Deutschland. Das wird unsere Gesellschaft verändern. Und es gibt noch drei Faktoren, auf die wir uns einstellen müssen. Ich sage das jetzt mal ganz ungeschminkt, nicht weil ich irgendwie hetzen möchte, aber weil es wichtig ist, das auch für uns als Christen, das im Blick zu behalten. Drei Dinge. Das eine ist, viele dieser muslimischen Flüchtlinge sagen, die Priorität ist der Islam. Und sie haben gegenüber Demokratie eine eher verächtliche Einstellung. No democracy, we want just Islam. Das hier sind keine Demonstrationen in arabischen Ländern, sondern in europäischen Großstädten, muss ich dazu sagen. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Das Zweite ist, in Europa wird wieder ein neuer Antisemitismus groß. Ja? Israel is the cancer. Jihad is the answer. Ja, das ist sogar ein Reim. Das sind Formen von Antisemitismus, die auch importiert werden. Ja, und da nützt auch alles Beschönigen nicht. Ich will auch nicht sagen, dass alle Flüchtlinge so denken. Überhaupt nicht. Aber es sind nicht wenige. Ja, es sind nicht wenige und das muss man auch benennen können. Eine dritte Sache, auf die wir uns einstellen müssen, ist auch, dass viele Flüchtlinge aus Ländern kommen, wo es keine verbale Streitkultur gibt. Ja, was meine ich mit verbaler Streitkultur? Wenn es Konflikte gibt in einer Gesellschaft, so werden die bei uns durch Rede und Gegenrede ausgetragen, aber verbal. In Europa ist es verpönt, Konflikte mit Gewalt auszutragen, normalerweise. Ja, das kennen diese Flüchtlinge in ihren Ländern aber nicht. Und deswegen ist es auch häufig so, dass Konflikte plötzlich mit Gewalt ausgetragen werden. Und es kommt auch noch hinzu, dass innerhalb ganz viele dieser Flüchtlinge sind junge Männer. Natürlich gibt es auch viele Frauen und Kinder als Flüchtlinge, gar keine Frage. Aber die Mehrheit sind junge Männer. Und der Anteil dieser jungen Männer im Vergleich zu des Anteils der Flüchtlinge zur Gesamtbevölkerung nimmt noch viel stärker zu. Also der Anteil der jungen Flüchtlinge, Männer mit Migrationshintergrund ist viel stärker gegenüber dem Anteil deutscher Männer, sage ich jetzt mal in dem Alter, als wenn man die Gesamtbevölkerung vergleicht. Und interessant ist, von den deutschen jungen Männern gibt es nur ganz wenige, die zum Beispiel Kampfsportarten ausüben. Ganz wenige. Hier ist es aber fast jeder Dritte. Jeder Dritte junge Mann mit Migrationshintergrund übt in Deutschland eine Kampfsportart aus. Und ich meine, das sind Dinge, die dazu führen, dass Leute schon Ängste bekommen. Ja? Angst vor einer Gewalttätigkeit, die womöglich auf uns zukommt. Pariser Vororte. Bei uns in den Medien wird es ja oft unterschlagen, aber seit Jahren herrscht rund um die Banlieues zum Teil Bürgerkrieg. Das ist auch der Grund dafür, warum so jemand wie Marie de Le Pen so einen Erfolg hat. Weil die Leute sehen das, auf unseren Straßen ist ein Krieg. Und es ist natürlich die Angst, dass dieser Krieg auch bei uns landet, womöglich. Also ich möchte das jetzt nicht sagen, um Angst zu machen, sondern ich möchte das sagen, weil ich denke, dass die Bibel hier ganz ungeschönt etwas aufzeigt, was sie ja vorhersieht. Bürgerkriege, Zunahme von Bürgerkriegen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir schon so weit sind, aber das sind Tendenzen, die da sind und die man auch irgendwie sehen muss. Okay. Gut, Zusammenfassung aus dem Gesagten und da bin ich fertig. Gott hat einen Plan in der Geschichte. Und den führt er durch. Und das ist auch unsere Sicherheit, unser Trost. Die Dinge laufen nicht ziellos, chaotisch und planlos, sondern Gott hat einen Plan. Und diesen Plan hat er uns mitgeteilt in seinem Wort. Und in diesem Plan spielt sein Sohn Jesus Christus, in der Bibel heißt er, ist die Mitte, in der Mitte der Zeit. Das ist nicht chronologisch gemeint, dass er genau in der Mitte der Zeit ist, sondern es ist so gemeint, dass alles auf Christus zuläuft und alles nach seinem Erscheinen verändert wird durch das Evangelium Jesu Christi und auf seine Wiederkunft zuläuft. Es gibt eine Christozentrik der Weltgeschichte. Und in diese Christozentrik der Weltgeschichte werden alle Menschen und Völker mit hineingenommen. Und es ist geschehen durch europäische Expansion und es geschieht auch dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen auch in den westlichen Kulturkreis oder nach Europa flüchten. Das spielt da eine Rolle mit. Und es gibt eine Dynamik auf ein ganz bestimmtes Ende zu, das die Bibel eben vorhersagt. Die Folgerung für uns. Abschied von politischen Utopien. Es wird kein Friedensreich auf Erden geben. Keine klassenlose Gesellschaft. Keine Auflösung aller gesellschaftlichen Konflikte. Wer das hier erwartet, sorry, wird nicht passieren. Abschied von religiösen Utopien. Am Ende wird es auch kein christliches Weltreich geben. Die Welt wird nicht immer christlicher werden. Ja? Ebenso wenig wird der Islam die gesamte Welt beherrschen, wie er behauptet und propagiert. Am Ende, so beschreibt es die Bibel, steht die Gewaltherrschaft eines religiösen Zwangssystems, das sich um eine Person herumbildet, den die Bibel Antichrist nennt. Und der die dann kleine christliche Gemeinde systematisch verfolgen wird. Abschied von humanistischen Utopien. Auch die Kraft der Ideen der Aufklärung, Vernunft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Menschenrechte, gleiches Recht für alle, auch die Kraft dieser Ideen verblassen. Und sie werden nicht unsere Zukunft bestimmen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir den langen Atem Gottes nicht unterschätzen. Ganz wichtig. Ja, oft hat man schon geglaubt, wir leben in der Endzeit, jetzt dauert es nicht mehr lange. Es gibt einen langen Atem Gottes. Von dem schreibt auch im 2. Petrusbrief Petrus, er schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt, es kann auch immer wieder neue Wege Gottes geben, die das Ende noch hinauszögern und die dazu dienen, dem Heil der Menschen, dass mehr Menschen Heil gewinnen. Der letzte Punkt ist, letztlich, wir wissen nicht, wann die Wiederkunft Christi geschehen wird, wir wissen nur, dass sie geschehen wird, das sagt die Bibel ganz klar. Jesus selber sagt, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Es gibt Indizien, es gibt Zeichen dazu, aber eine Frage ist für uns selber ganz wichtig. Kann es sein, dass ich vielleicht zu dieser Generation X gehöre? Wenn es einen letzten Tag gibt in der Weltgeschichte, dann gibt es auch eine letzte Generation, die Generation X. Kann es sein, dass ich dazu gehöre? Wenn ich dazu gehöre, dann sollte das mein Leben fundamental verändern. Aber selbst wenn ich nicht dazu gehöre, sondern meine Kinder oder meine Enkel, dann sollte das mein Dasein auch fundamental verändern, weil ich kann sie vorbereiten. Ja, ich bin derjenige, der hier eine Vorbereitung treffen kann. Das ist ganz wichtig, die Frage, was möchtest du, Herr, dass ich tue? Wofür soll ich mein Leben einsetzen? Und ich will schließen mit einem Bild von der Titanic. Das Bild von der Titanic verwende ich deswegen gerne, weil es in besonderer Weise unsere Situation darstellt. Wir wissen, dass unsere Welt am Sinken ist. In der Titanic war es so, dass der Eisberg schon längst ein Riesenloch in den Rumpf gehauen hatte und das Wasser schon längst reinlief, aber die Mehrheit der Menschen an Bord hat überhaupt nichts bemerkt. Gar nichts, weil auch lange nichts passierte. Das Schiff lief voll und voll und voll und irgendwann haben es halt die in den unteren Kabinen als erstes bemerkt, aber lange passierte nichts, bis sich das Schiff dann zu neigen beginnt. Und wir können beides tun. Wir können im Ballsaal der Titanic die Bilder wieder gerade hängen, die sich beim Kippen des Schiffes zu verschieben beginnen, als unsere Lebensaufgabe. Oder das Event mit dem Handy festhalten. Ich war dabei. Oder wir können mithelfen, Boote ins Wasser zu lassen, um möglichst viele Menschen zu retten. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.